Wir haben heute Karfreitag und an diesem Tag steht das Symbol des Kreuzes sehr deutlich vor uns. In der ganzen Christenheit kommt man zusammen und erinnert sich an das, was einmal vor 2000 Jahren am Kreuz auf Golgatha geschehen ist. Der Martin hatte uns schon den Bericht der Bibel vorgestellt und es hat sicher unsere Herzen bewegt. Wir möchten in der Predigt uns ein wenig Zeit nehmen, uns Gedanken darüber zu machen, was hat es mit dem Kreuz auf sich? Wozu das Kreuz? War das Kreuz nur etwas, eine Laune der Geschichte, so wie vielleicht ein Unwetter heraufzieht oder wie heute der Regen fällt und morgen vielleicht Sonnenschein ist? Nein, wir wissen es besser. Das Kreuz war eine geplante Tat unseres Schöpfers. Er hat etwas damit vorgehabt, er hat etwas bezwecken wollen. Und wir möchten uns heute darüber Gedanken machen, was die Frucht dieses Werks am Kreuz war. Wenn man sich die Religionen der Welt anschaut, und wir kommen ja gerade von der Weltreligionenausstellung, dann gibt es eine Tugend, eine Eigenschaft, eine Fähigkeit, durch die der Gott der Christen, unser Vater im Himmel, hervorsticht. Eine Fähigkeit, die nur er besitzt, die wir bei keiner anderen Gottheit auf dieser Erde finden. Eine Fähigkeit, eine Eigenschaft, eine Tugend, die er nicht von Ewigkeit her besessen hat, sondern die er sich teuer erkaufen musste. Unser Gott besitzt alle nur denkbaren guten Eigenschaften in sich selbst. Und diese Eigenschaften besitzt er auch noch in der größten nur denkbaren Perfektion. Er ist vollkommen. Ihm fehlt nichts. Aber eine Fähigkeit hat er erst durch das Opfer seines Sohnes am Kreuz sich erworben. Und das ist die Fähigkeit oder die Tugend der Gnade. Warum? Warum ist das so? Warum behaupte ich das so? Gott ist absolut heilig und gerecht. Er kann Schuld und Sünde nicht einfach übersehen oder sagen, Schwamm drüber. Er kann sie nicht einfach vergessen. Nein, weil er gerecht und heilig ist, muss Sünde gesühnt werden. Gnade ohne Sühnung würde Gottes Gerechtigkeit Lügen strafen. Gott ist ein Gott der Liebe. Er ist Liebe. Er möchte sich den Menschen mitteilen. Er möchte Gemeinschaft mit den Geschöpfen haben. Deshalb hat er den Menschen geschaffen. Und auch dem Menschen hat er seine Fähigkeit zu lieben mitgegeben. Er hat ihn damit ausgestattet, frei zu wählen, wen der Mensch lieben möchte. Er hat uns geschaffen als freie Wesen, als Wesen mit einem freien Willen. Er hat uns nicht zwanghaft an sich gebunden. Er hat uns freigelassen. Und der Mensch hat genau diese Eigenschaft genutzt, um sich gegen Gott zu entscheiden. Der Mensch hat Gott nicht die Liebe geschenkt, die ihm gebührt. Er hat sich von ihm weggewendet. Wir kennen die Geschichte aus dem Garten Eden, den Sündenfall. Und dieses Wegwenden von Gott ist die Grundsünde, ist der Sündenfall. Die Sünde, die eine Trennung gemacht hat zwischen Gott und Mensch. Gott in seiner Heiligkeit muss den Menschen gerecht strafen. Er muss sich von ihm abwenden. Und wenn man die Bibel liest, sieht man, dass es ihm das Herz bricht. Es entspricht nicht seinem Wesen der Liebe, den Menschen strafen zu müssen. Er wollte doch Gemeinschaft mit seinen Geschöpfen pflegen, aber der Mensch als sündiges Wesen würde in seiner Gegenwart vergehen. Nun sucht er nach einem Weg, diese Trennung auf legale Weise aufzuheben. Ein Übersehen oder ein unter den Tisch kehren dieses Sachverhaltes würde Gott nicht würdig sein, würde seinem Wesen nicht entsprechen. Wenn er den Menschen strafen würde, hätte er kein Gegenüber mehr. Es gab also nur die Möglichkeit einer Begnadigung, da bei dem Menschen selber kein Mittel zur Tilgung der Strafe zu finden sein würde, musste Gott einen anderen Weg finden. Wenn Gott begnadigen wollte, ohne seinen Anspruch auf Gerechtigkeit und Heiligkeit zu verlieren, musste jemand anders die Strafe für die Sünden der Menschheit tragen. Wer konnte das sein? Und Gott erfindet diesen Plan, schon in der Ewigkeit seinen Sohn zu senden. Seinen Sohn zu senden auf diese Erde als einen reinen, schuldlosen Menschen und ihn die Strafe für die Schuld der Menschheit tragen zu lassen. Gott selbst zahlt. Diese Rettungsaktion für dich, für mich, hat den größten Preis gekostet, der je auf dieser Erde gezahlt wurde. Damit Gott gnädig sein kann, musste er sehr, sehr viel aufwenden, nämlich alles, was er hatte. Gott, der Vater, musste sich von seinem Sohn trennen. Ja, noch mehr, er musste hergehen und über seinen Sohn ein Urteil fällen, was eigentlich dir und mir zugestanden hätte. So kam es zu diesem Geschehen auf Golgatha, was wir eben schon dargestellt bekommen haben durch die Schriftlesung. An diesem Kreuz wurde der Sohn Gottes geopfert, um deine und meine Schuld im Gericht Gottes zu tragen. Jetzt, nachdem dieses Opfer gestellt wurde, konnte Gott freizügig seine Gnade verschenken, dir und mir. Ich möchte zu Anfang der Predigt noch einen Vers lesen aus Johannes 1, den Vers 17. Da sagt der Johannes: Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben. Die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Gnade ist durch Jesus Christus geworden. Seit diesem denkwürdigen Tag vor 2000 Jahren am Kreuz auf Golgatha ist dieses Kreuz ein Symbol der Christenheit und ein Symbol für Gnade. Es ist der Ausdruck deiner und meiner Errettung, deines und meines Lebens aus Gnade. Warum? Darüber wollen wir heute Morgen ein wenig nachdenken. Dieses Kreuz verkörpert auf einzigartige Weise was dein und mein Leben ausmacht, nämlich Gnade. Sie ist die große Frucht des Kreuzes. Sie ist die Errungenschaft, die Gott sich durch das Opfern seines Sohnes erworben hat. Durch Gnade sind wir Kinder Gottes, sagt die Bibel, und durch sie leben wir unser tägliches Leben. Durch sie erreichen wir unser Lebensziel, die Herrlichkeit Gottes im Himmel. So ist es nicht verwunderlich, dass man Christen oft sagen hört, es ist alles Gnade. Was meinen wir damit? Ist wirklich alles Gnade? Was verbirgt sich eigentlich hinter diesem Begriff Gnade? Was ist Gnade? Das Wort Gnade verbinden wir mit dem Sachverhalt der Begnadigung. Jemand gerät in Schuld gegenüber einem Dritten und kann diese Schuld nicht tragen, bezahlen. Wenn ihm die Schuld erlassen wird, so sagen wir, er ist begnadigt worden. Wir kennen das aus der Rechtsprechung. Interessanterweise gibt es auf dieser Erde keinen Richter, der begnadigen kann. Ein Gericht hat die Aufgabe, gerecht zu richten, ein Urteil zu fällen. Kein Richter auf dieser Erde ist zuständig für Begnadigung. Wer begnadigt? Wenn man ein Gnadengesuch stellen möchte, wendet man sich an die höhere Instanz, an die höchste Instanz in einem Land, an den Regenten. Und er kann begnadigen. So nennt man Gnade auch die Tugend der Könige. Aber auch hier auf der Erde wird nicht jedes Gnadenersuchen erhört. Obwohl kein Herrscher absolut gerecht ist, geht man doch mit dem Gewähren von Gnade recht sparsam um. Warum? Warum wird Gnade so selten gewährt? Weil auch jeder Regent auf dieser Erde, ob es der Präsident der USA oder sonst irgendein Herrscher dieser Erde ist, weiß, wenn er begnadigt, gibt er ein Stück seiner Gerechtigkeit preis. Kein Regent auf dieser Erde geht her und trägt die Schuld des Begnadigten. Wie groß ist unser Gott? Wie groß ist sein Werk, das er am Kreuz auf Golgatha getan hat? Wie muss es ihn geschmerzt haben, seinen Sohn bezahlen zu lassen, damit er dich begnadigen konnte? Und wie groß muss seine Liebe gewesen sein zu dir, dass es ihn getrieben hat, die Strafe für deine und meine Schuld zu tragen, damit er Gnade reichlich austeilen kann? Ich möchte mit euch ein wenig darüber nachdenken, was es den Vater im Himmel gekostet hat und den Herrn Jesus am Kreuz, Gnade für dich und mich zu erwirken. Wir sagen, alles ist Gnade. Wir leben aus der Gnade. Und wenn etwas so allumfassend ist, dann verliert es oft an Wert. Auf dieser Erde wird der Wert eines Gegenstandes oft daran gemessen, wie häufig kommt er vor. Gold ist wertvoller wie Silber. Und Diamanten sind noch wertvoller, sie kommen sehr selten vor. Und große, bunte Diamanten sind ganz selten und die sind Königen vorbehalten. Wie ist es mit der Gnade? Wir leben so aus ihr. Sie ist da täglich für uns. Und dadurch könnten wir in die Gefahr kommen, sie für gewöhnlich zu achten. Was hat unser Gott und unser Herr Jesus nicht alles bezahlt, um uns zu begnadigen. Ich möchte mit euch jetzt eine kleine Aufstellung durchgehen, die mir so in den Kopf gekommen ist, angeregt durch ein Predigtbuch, was ich einmal gelesen habe. Und diese Aufstellung ist vielleicht sehr viel. Und ich werde auch nicht zu jedem Bibelstellen nennen. Ich habe die nochmal zusammengeschrieben mit Bibelstellen. Wer das haben möchte, kann mich ansprechen. Ich kopiere es gerne. Als Gott sich entschlossen hat, Gnade zu erkaufen, hat er nicht gesagt, ich lasse meinen Sohn sterben als Opferlamm und damit ist alles bezahlt. Nein, es stand Schuld im Raum, konkrete Schuld. Und aus diesem Grund ist Gott hergegangen und hat seinen Sohn konkret leiden lassen. Ein Dieb, der einen Apfel gestohlen hat, wird auf dieser Erde anders bestraft als ein Mörder. Die Schuld, die gesühnt werden wird, bestimmt das Strafmaß. So auch am Kreuz auf Golgatha. Wenn wir die Bibel anschauen, wie sie alles so detailliert erzählt, was dort am Kreuz geschehen ist, dann ist da nichts dem Zufall überlassen. Alles hat mit deiner und meiner Schuld zu tun, mit der Schuld der Menschheit. So wie zum Beispiel Adam sich in einem Garten von Gott abwandte, so musste der Herr Jesus die Schuld tragen und sein Leiden begann in einem Garten, im Garten Gethsemane. Selbst im Tod war er in einem Gartengrab. Nichts überlässt Gott dem Zufall. Der Herr Jesus sühnt Schritt für Schritt. So wie die Schlange den ersten Adam an einem Holz, an einem Baum verführt hat, so muss der letzte Adam, der Herr Jesus, deine und meine Schuld sühnen an einem Holz. An einem Kreuz zahlt er den Preis. Auch für unsere Sünden leidet er spezifisch. Erinnert ihr euch noch, was der Martin vorgelesen hat? Der Jesus wird verspottet, mit beißendem Spott belegt. Warum? Warum war das notwendig? Weil du und ich die meisten Sünden mit der Zunge begehen. Musste der Herr Jesus beißenden Spott leiden. Weil wir Menschen gewalttätig geworden sind, Mörder geworden sind, Unterdrücker geworden sind, musste der Herr Jesus Gewalt in Form von Folter leiden, musste Mord erleben, weil er unschuldig war, und er musste Demütigungen erleben, weil wir Menschen demütigen. Die Bibel sagt, um uns vom Fluch freizukaufen, musste er ein Fluch werden. Wenn man in die Geschichte hineinschaut, dann stellt man fest, selbst der Ort, wo er gekreuzigt wurde, wo das Kreuz aufgerichtet wurde, war nicht zufällig gewählt. Es war nicht irgendwo am Straßenrand oder auf irgendeinem Acker. Nein, dieses Kreuz stand auf dem Platz, wo der Tod schon oft triumphiert hatte. Dieses Kreuz stand auf dem Schädelplatz, auf dem Ort Golgatha, auf dem Berg Golgatha. Dort haben viele Menschen den Tod erleben müssen. Und dorthin zieht der Fürst des Lebens, um gerade dort, an diesem Ort, den Triumph über den Tod zu erringen. Hier lässt er freiwillig sein Leben, um es wiederzunehmen. Der Fürst des Lebens gibt sein Leben, um den Kindern des Todes das Leben schenken zu können. Dazu lässt sich der Jesus als der eingeborene Sohn des Vaters mit der Sünde der Menschheit beladen, sodass sich Gott sogar von ihm abwenden muss. Warum? Gott muss sich von seinem Sohn abwenden, damit er sich dir und mir zuwenden kann. Warum? Weil du und ich uns von ihm abgewendet haben. Er trägt wirklich jede Schuld. Er leidet allein am Kreuz, von Gott verlassen, um dir und mir die Gemeinschaft mit dem Vater zu erkaufen. Er trägt eine Dornenkrone. Warum? Damit du und ich die Krone des Lebens bekommen können. Er hängt, man traut sich es fast nicht auszusprechen, nackt am Kreuz. Warum? Um dich und mich mit Kleidern ewigen Heils bekleiden zu können. Ja, die Offenbarung spricht davon, dass wir sogar einmal himmlische Kleider bekommen werden. Ein weißes Kleid. Ein Kleid, womit wir zum Ausdruck bringen, die Gnade Gottes hat gesiegt über uns. Dafür hängt der Herr Jesus nackt am Kreuz. Er litt unendliche Schmerzen. Warum? Damit du und ich heil werden. Jesaja spricht davon, dass er selbst unsere Krankheiten und unsere Schmerzen gelitten hat für uns. Im 53. Kapitel des Jesaja-Buchs wird das sehr deutlich ausgeführt. Machen wir uns noch ein paar weitere Gedanken. Wie ging es ihm am Kreuz? Wenn wir in die Psalmen schauen, finden wir, dass ihn gedürstet hat, dass er Qualen von Durst erlitten hat. Und warum? Was schenkt er uns damit? Was hat er uns damit erkauft? Er konnte sagen im Johannesevangelium, dass er das Wasser des Lebens ist. Seine Zunge war wie ein Scherben geworden und klebte an seinem Gaumen. Seine Kraft war verdorrt, so lesen wir es in Psalm 22. Und uns erkauft er damit lebendiges Wasser, von dem wir trinken dürfen und von dem er sagt zu der Frau am Jakobsbrunnen, wer davon trinkt, wird nimmermehr dürsten. Spüren wir, was Gottes Gerechtigkeit ist? Nicht irgendetwas wird hier gelitten, sondern hier werden Errungenschaften der Gnade für dich und mich erkauft mit jedem einzelnen Leid. Nicht pauschal geht der Herr Jesus in den Tod, sondern er erleidet und erkauft Details unserer Gnade. Man hat fast den Eindruck, hier wird gefeilscht um das, was unser Herr Jesus uns erkaufen wollte. Und er hat nicht zurückgeschreckt. Er hat alles bezahlt. Er hat unsere Strafe getragen, unsere Krankheit auf sich geladen und durch seine Schläge ist uns heil geworden. Er wurde arm, damit du und ich reich werden, nämlich Erben Gottes. Er verließ den Himmel, damit wir im Himmel eine Wohnung bekämen. Ja, er ließ sich unter Übeltäter rechnen, damit du und ich vor Gott das Prädikat tragen können, gerechte Kinder Gottes. Weil er das Kreuz auf sich nahm und fast darunter zusammengebrochen ist, sodass man es auf einen anderen legen musste. Deshalb konnte er den Menschen in seiner Zeit zurufen, nehmt auf euch mein Joch, denn meine Last, mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Indem dass er vom Vater verlassen wurde, erkaufte er uns das Recht, Kinder Gottes zu werden, Kinder des Vaters im Himmel. Weil er zum Spottkönig sich machen ließ, konnte er sagen in der Offenbarung, dass er uns zu Königen und Priestern gemacht hat, seinem Gott und Vater. Weil er verurteilt wurde, wurden wir begnadigt. Weil er in der Finsternis gelitten hat, sodass Gott die Sonne verfinstert hat. Deshalb dürfen wir als Kinder des Lichts leben, dürfen wir im Licht wandeln. Ja, wenn man alles zusammenführt, dann muss man sagen, er starb, damit wir leben dürfen. Diese Aufzählung ließe sich noch weit, weit fortführen. Und ich kann euch nur raten, nehmt euch heute vielleicht besonders Zeit, weiter darüber nachzudenken, weil diese Aufzählungen uns deutlich machen, was der Wert der Gnade ist. Der Wert einer Sache wird dadurch bestimmt, was für diese Sache bezahlt wird. Und wenn wir sehen, was unser Herr Jesus alles bezahlt hat, dann merken wir, welch einen großen Wert Gnade für uns hat. Was unser Vater nicht alles getan hat, damit die Gnade für uns da ist und wir aus der Gnade leben dürfen. Der Jesus stellt, oder der Johannes wird, stellt den Herrn Jesus in seinem Evangelium vor. Und er schreibt im ersten Kapitel, Vers 14, das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Nicht erst durch die ganzen Geschichten des Johannesevangeliums leuchtet die Gnade hervor. Johannes stellt sie direkt am Anfang seines Evangeliums dar. Und er sagt, diese Gnade ist nicht etwas Abstraktes, sondern in Vers 16 schreibt er, aus der Fülle des Herrn Jesus haben wir genommen oder empfangen Gnade um Gnade. Die Gnade muss persönlich werden. Wir werden gleich noch darauf zu sprechen kommen. Vorher möchte ich aber noch einen Gedanken mit euch erörtern, und zwar, was Gnade nicht ist. Ich habe das eben schon angedeutet. Wir leben aus der Gnade und die Gnade ist unbegrenzt für uns da. Gott gibt in seinem Wesen überschwänglich, vollkommen, unerschöpflich. Und dadurch könnte man darauf auf den Gedanken kommen, Gnade sei billig. Das ist Gnade nicht. Gnade ist niemals billig. Und Paulus wehrt sich in seinen Briefen vehement dagegen, wenn Leute sagen, die Gnade ist so unermesslich, wir können leben, wie wir wollen. Wir können drauf lossündigen. Das spielt alles keine Rolle. Gottes Aufgabe ist ja schließlich zu vergeben. Er ist in seinem Wesen Gnade. Wir können machen, was wir wollen. Dagegen verwehrt sich der Apostel Paulus im Römerbrief zum Beispiel sehr und sagt, das sei ferne. Wie sollten wir, die wir der Sünde gestorben sind, noch in ihr leben? Ein bekannter Theologe unserer Zeit, der auch oft in Brake in der Bibelschule ist, um dort zu unterrichten, der Dr. Charles Ryrie, schrieb mal über den Begriff Gnade Folgendes. Und das hat mir sehr gefallen. Er schreibt, Gnade ist nicht billig. Gnade ist vielmehr etwas sehr Teures. Sie ist kostenlos für den Empfänger, aber sie ist sehr kostspielig für den Geber. Aber es erscheint beinahe lästerlich, das Wort billig in einem Atemzug mit der Gnade Gottes im Rettungswerk des Herrn Jesus zu nennen. Sie kostete ihn das Leben. Man kann die Gnade beleidigen, Man kann sie zurückweisen, darauf herumtrampeln oder sie verunehren. Aber all das schmälert nicht ihren unschätzbaren Wert. Gnade ist niemals billig. Wozu ist Gnade da? Wie wir gesehen haben, hat uns Jesus am Kreuz nicht nur die Gnaden der Sündenvergebung erworben, sondern seine Gnade ist so umfassend, dass unser ganzes Leben von ihr bestimmt wird. Dieses Wasser des Lebens, dieses ewige Leben, was er uns geschenkt hat und was er uns erworben hat, ist ja nicht etwas, was nur für unsere Bekehrung Wert hat, sondern täglich da ist. Paulus schreibt im 1. Korintherbrief im Kapitel 15, Vers 10, aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Alles ist Gnade, schreibt er. Und dann geht dieser Vers weiter. Das bewegt mich jedes Mal, wenn ich das lese. Und er schreibt weiter, und seine Gnade, die er an mir erwiesen hat, ist nicht vergeblich gewesen. Aha, Paulus, wie meinst du das? Und er erläutert das und schreibt, sondern ich habe mehr gearbeitet als sie alle, jedoch nicht ich, sondern die Gnade Gottes, die mit mir ist. Was zeigt das über die Gnade? Paulus sagt hier, Gnade ist der Rohstoff deines und meines Lebens. Es ist ein Geschenk Gottes, mit dem wir arbeiten dürfen. Ja, er verwendet genau dieses Wort, arbeiten. Ich habe mehr gearbeitet wie sie alle. Mich erinnert das an das Gleichnis von den anvertrauten Talenten, was der Herr Jesus in den Evangelien gebraucht. Er sagt, ich schenke dir etwas. Jetzt nimm es an, arbeite damit. Und es wird der Tag kommen, an dem du Rechenschaft ablegen darfst. Eines Tages komme ich und schaue, was hast du mit dem Rohstoff gemacht? Mein Sohn drechselt zum Beispiel gerne. Und ich bin hergegangen letzten Monat und habe ihm eines der schönsten Stücke Holz, was ich seit Jahren horte, gegeben und habe gesagt, probier dich daran, versuch eine Schale rauszubringen. Und ich bin zur Arbeit gefahren, er hatte frei. Und dann bin ich heimgekommen und habe gesehen, er hat wirklich eine wunderschöne Schale gedrechselt. Ich glaube, dass das ein Bild ist für Gnade. Gott gibt uns das Wertvollste, was er hat, viel mehr als nur ein Stück Holz. Er schenkt uns eine umfassende Gnade, lebendiges Wasser des Lebens, seine Kraft, seinen Heiligen Geist, seine Führung, die Gaben, die wir bekommen haben. Und er sagt, mach was daraus. Mach was daraus. Ich komme vorbei und schau an, ob es dir gelungen ist. Dieser Tag wird kommen und das ist was Wunderschönes. Gnade, ein Werkstoff, aus dem du und ich leben dürfen. Wie bekommt man diesen Werkstoff? Wie bekommt man Gnade? Will ein Verurteilter begnadigt werden, so muss er sich an die richtige Adresse wenden. Und so ist es auch bei Gott. Wenn du Gnade haben willst, wende dich an Gott. Bitte ihn um seine Gnade, die er bereitgestellt hat. Anders wie bei den Herrschern auf dieser Erde hat er versprochen, diese Bitte niemals abzulehnen. Er begnadigt jeden, der ihn darum bittet. Und er schenkt auch seine Gnade jedem Begnadigten für das tägliche Leben, wenn wir ihn bitten. Er ist am Kreuz gestorben. Er hat bezahlt. Die Gnade liegt bereit. Aber wenn du sie haben willst, musst du sie für dich persönlich im Glauben annehmen. Was bedeutet das? Anfang des Jahres war ich mit der Familie in der alten Pinakothek in München. Und dort gibt es einen Raum, da hängen Bilder von Rembrandt. Ich mag ihn sehr. Wir haben zur Hochzeit ein Bildband über seine Bilder geschenkt bekommen. Und als ich da vor einem Bild stand, habe ich mich daran erinnert. Dieses Bild beschreibt, wie das Kreuz des Herrn Jesus aufgerichtet wird. Können wir das Bild mal kurz einblenden? Wir wissen natürlich, dass Rembrandt nicht gewusst hat, wie der Herr Jesus ausgesehen hat. Aber dieses Bild drückt etwas davon aus, was es heißt, Gnade anzunehmen. Auf diesem Bild sieht man den Hauptmann auf dem Pferd und vorne vor dem Kreuz unten steht ein Römer, der an dem Kreuz zieht, es aufrichtet. Von hinten schiebt jemand, auch ein römischer Soldat. Und hinter dem Kreuz steht ein Mann mit einer blauen Mütze, der gehört gar nicht dahin. Das ist ein Mann, der hat gar nicht die Kleidung der damaligen Zeit an. Er trägt flämische Kleidung. Es ist Rembrandt selber. Er hat sich selber in dieses Bild hineingemalt und hat gesagt, ich bin dafür verantwortlich, dass der Jesus dort sterben musste. Meine Sünden, meine Schuld haben ihn ans Kreuz gebracht. Das, was dort geschehen ist, ist geschehen wegen meiner Sünde. Das ist das, was die Bibel als Glauben bezeichnet. Im Glauben das annehmen, was der Herr Jesus für uns getan hat. Danke, wir können das Bild wieder wegmachen. Diese Entscheidung zu sagen, Jesus ist für mich am Kreuz gestorben. Er hat meine Gnade dort erkauft. Er hat meine Schuld getragen. Kann man heute treffen. Und wenn man das tut, wird Gottes Gnade zur Anwendung kommen. Karfreitag gehört zu den wichtigsten Feiertagen im Kirchenjahr. An Karfreitag erinnern wir uns an das Sterben unseres Heilands. Mit seinem Tod hat er uns Gnade erworben. Gnade, aus der wir leben können. Gnade, die uns zu Kindern Gottes macht. Kein Wunder, dass diese Gnade Menschen zu allen Zeiten bewegt haben, Gott die Ehre zu geben. Und so ist ein Lied entstanden, von dem man sagt, dass es heute das meist übersetzte Lied ist, was die Gnade besingt. Es ist das Lied Amazing Grace. Es wurde geschrieben von dem Kapitän eines Sklavenschiffes, John Newton. Er kam in einen schlimmen Sturm und am 10. Mai 1748 hat er Gott versprochen, wenn Gott ihm Gnade gewährt und ihn aus diesem Sturm herausbringt, will er aufhören, ein Kapitän eines Sklavenschiffes zu sein. Und er hat dieses Versprechen wahrgemacht. Er hat später, nach einigen Jahren, sogar den Beruf eines Geistlichen gewählt und hat dafür gekämpft, dass die Sklaverei abgeschafft wurde, was er auch dann später mit William Wilberforce erreicht hat. Er hat dieses Lied geschrieben, was davon spricht, wie die Gnade ist. Das ist eine der größten Schätze auf dieser Erde ist. Und wisst ihr, was das Wort ist, was mich am meisten darin bewegt? Er hat in der zweiten Strophe sich selbst als Schuft dargestellt, als Schuft, der den Herrn Jesus ans Kreuz gebracht hat mit seinen Missetaten. Wir möchten dieses Lied im Anschluss an die Predigt singen und ich möchte die Predigt enden mit den Worten, mit denen die ganze Bibel endet. Und ausgerechnet ist in diesen Worten ein Wert beschrieben, den unser Gott und Vater hat, nämlich die Gnade. In Offenbarung 22, Vers 21 heißt es: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Amen.